Bei Humorexperten muss man sehr vorsichtig sein. Mit seinen eigenen Witzen nämlich, denn die sind so gut wie immer schlechter als die seines Gegenübers. So auch bei Dr. Roman Seliger, den viele den Humorexperten Nummer 1 in Österreich nennen. Aber ihn auf Humor zu reduzieren, wäre eine sträfliche Verkürzung. Roman Seliger ist nicht nur Arzt und Speaker, er besitzt auch eine Agentur, die sich Happy und Ness nennt. Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, war Staatsmeister der Zauberkunst und auch Krisenmanager des Jahres. Ja, beides gehört vermutlich zusammen, genauso wie der Humor, der manchmal für all das notwendig ist. Roman, schnell mit seinen Gästen per Du, ist heute mein Gast und ich möchte ein bisschen hinter die Fassade des Vielbeschäftigten blicken. Schauen wir, ob mir das gelingt. Lieber Roman Seliger, habe ich das richtig ausgesprochen?
Perfekt.
Wo kommt dieser Name her?
Aus Polen. Mein Vater kam also aus Polen, aus Katowice. Meine Mami kam aus dem Burgenland. Ich bin ein typischer Wiener. Was soll ich dazu sagen?
Eine Melange.
Eine Melange, genau.
Wunderbar, danke vielmals, dass du heute mein Gast bist. Ich darf den Vorstellungsteil ein bisschen umdrehen heute. Wie würdest du dich selber als dritte Person vorstellen? Er ist.
Er ist eine Art Kindskopf. Er ist ein Lebenskünstler. Er ist ein Mensch mit vielen Ideen, ein Mensch, der gerne Luftschlösser baut und viele Menschen einlädt, drinnen zu wohnen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen ein Idealist und in jedem Fall ein Optimist.
Und was ist er am liebsten?
Die Welt ein klein bisschen schöner Macher.
Wie machst du das?
Indem ich einmal analysiere, was unser Leben nicht so schön macht und was wir beeinflussen können. Es gibt viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können und über die wir uns ärgern, über die wir jammern, über die wir ja in den Krieg ziehen. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir mit ganz einfachen Mitteln selber machen können. In unserer Familie, in unserem Job, in unserem täglichen Miteinander. Und das hat meistens was mit Herzlichkeit, mit Respekt und ja auch mit Humor zu tun. Und da versuche ich einmal, diese Triggerpunkte zu finden und zu sagen, okay, was kann man da anders machen und wie bringe ich das dann in die große, weite Welt, die zuerst eine kleine ist und dann immer größer wird.
Nun, mit deinen Auftritten und deinen Podcasts bist du ja nicht mehr nur in einer kleinen Welt unterwegs, sondern schon in einer recht erheblichen Welt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl in deiner Vorstellung als auch in dem, was ich alles über dich gehört und gelesen habe, ist der Humor wahrscheinlich der zentrale Punkt deiner Botschaft. Was ist für dich Humor?
Humor ist ja wirklich eine Lebenseinstellung. Die Dinge nicht immer so ernst zu nehmen, wie sie vielleicht scheinen oder vielleicht wie sie auch sind. Humor ist für mich so ein bisschen Kurzurlaub für die Seele. Also wenn ich über Dinge lachen kann, dann kann ich mich in dem gleichen Zeitpunkt nicht ärgern. Ich kann nicht jammern über irgendwas. Und ich merke einfach, warum der Humor so ein wichtiges Tool ist. Als Mediziner merke ich das, weil es mir nachher besser geht. Also ich fühle mich nachher wohl, wenn ich Dinge nicht so schwer nehme, sondern eher leicht. Und Humor ist vielleicht so eine Art Leichtigkeitsdroge, die ich gerne verschreibe, wenn wir uns diesen Humor erlauben. Und ich glaube, daran scheitert es viel zu oft, dass wir uns diese Leichtigkeit im täglichen Leben, wo alles so schwer ist und wo wir alles so schwer nehmen, nicht mehr erlauben. Und das finde ich extrem schade.
Kann man Humor lernen?
Man kann ihn wiederentdecken. Ich glaube, als Kinder waren wir die Humorprofis per se. Wir waren Humorbotschafterinnen und Humorbotschafter. Wir waren Spaßvögel, wir waren Witze-Weltmeister, wir waren alles. Und je älter wir werden, wenn wir diese Karriereleiter, die für viele eher so ein Hamsterrad ist, nach oben klettern, irgendwann wird es uns unter Anführungszeichen ausgetrieben. Das darfst du nicht, das gehört sich nicht, das tut man nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn das jeder macht und so weiter. Und also wir können es wiederentdecken. In dem Fall, in dem wir selber uns überlegen, was ist das Lustige im Ernsten? Was ist das Leichte im Schweren? Und es gibt immer was. Wir kennen das, ich sag mal, wenn wir im Stau stehen, ein klassischer denke mal, Wahnsinn.
So Anzipf.
Ja, Anzipf, genau. Ja. Ja, viele Menschen haben ein Problem im Stau, außer du bist der Erste, dann hast du kein Problem im Stau. Ja. Aber dann denke ich mir immer, okay, kann ich es jetzt ändern? Nein. Kann ich mich jetzt ärgern? Theoretisch ja, muss ich aber nicht. Also was mache ich? Also wie nutze ich negative Zeit, um sie in eine positive zu verwandeln? Und das kann zum Beispiel sein, mit netten Menschen zu telefonieren, ganz bewusst. Oder es kann sein, dass ich meine Lieblingssongs höre oder einen Lieblingspodcast höre oder dass ich mir, was ich nicht so selten mache, also wenn ihr mich einmal irgendwo im Auto sitzen seht mit einer orangenen Klaunase, das bin ich, weil ich denke mir, wenn ich jetzt da in diesem Stau stehe und die anderen Leute schauen mich an und denken sich, was ist jetzt los, dann passiert mit denen genau das Gleiche, was ich für mich erzähle. Die denken sich, hey, das ist aber lustig. Ah ja, na, ist ein schöner Tag. Und so passiert das. Ganz kleine Dinge, die das Leben verändern. Das ist für mich Humor.
Lachen ist ansteckend, oder?
Absolut. Kein Virus kommt damit mit.
Was macht Lachen in unserem Körper jetzt als Arzt, die Frage
an dich? Ja, das macht extrem viel. Die Stresshormone werden gesenkt, die Glückshormone werden gesteigert. Allein schon an positive Dinge zu denken, ich muss gar nicht diese Dinge ausführen, führt bereits zu einer Ausschüttung von Glückshormonen, Serotonin, Endorphine etc. Und die Atmung wird verbessert. Wir wissen, wie das ist, wenn wir mal so einen richtigen Lachanfall haben. Sag, bitte jetzt hör endlich auf, ich kann nicht mehr. Ja. Das Schlimmste ist, ich habe das im Krankenhaus oft erlebt, wenn die Leute frisch operiert waren, habe ich das Verbot bekommen.
Marbe.
Sowieso, die haben wahnsinnige Schmerzen gehabt. Ich habe es dann lassen, aber wir merken das selber, so ein Lachanfall, was macht er mit dem Zwerchfell, die Muskulatur, sag, bitte ich hör auf, ich kann nicht mehr. Da merkt man, welche Kraft in uns steckt. Die Atmung wird natürlich verbessert, die Verdauung wird verbessert. Die Schmerzsensationen werden weniger. Also Menschen, die viel lachen, haben ein geringeres Schmerzempfinden. Also es gibt so viele Einsätze für den Humor.
Du bist ja als Humorarzt auch viel mit Kindern oder bei Kindern. Ist meine These richtig, dass man Kinder leichter zum Lachen bringt als Erwachsene? Und anschließend die Frage, es sitzt ein Patient vor dir und du hast eine schwierige Botschaft, ihm zu vermitteln oder ihr zu vermitteln, kannst du dann auch einen Humor mitliefern?
Also auf die erste Frage, ja, die Klinik-Clowns, die ich ja mit einem sehr feinen Team vor mittlerweile 32, wenn wir hochrechnen, ist immer so lang her, jedes Jahr wird es eigentlich mehr. Ja.
Da warst du 15, oder?
12. Nein, 1991, also vor 33 Jahren, haben wir gesehen, was da passiert, wenn der Humor dort eingreift, wo man scheinbar nicht mehr lachen darf, bei schwerkranken, krebskranken Kindern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wer lacht, gibt nicht auf. Mhm. Und Humor gibt dir Hoffnung, Humor gibt dir Energie, Humor gibt dir Kraft. Wenn er ehrlich ist, wenn er aus dem Herzen kommt und nicht, wenn es eine Show ist. Also die Klinik-Clowns sind keine Humorproduzenten, so jetzt setz dich hin, Jetzt lach mal und dann gehen wir wieder, sondern eine sehr sensible Geschichte. Und auf diese zweite Frage, ich glaube, es ist sehr wichtig, mit dem Humor auch sehr sensibel umzugehen und auf den eigenen Körper, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und dann auch mal zu sagen, im Zweifel nein. Also wenn man spürt, das ist jetzt nicht die richtige Gelegenheit, das auch zu akzeptieren.
Also das Timing ist wahrscheinlich
das Timing wichtig, ist oder? Etwas Spannendes.
Ja.
Und gerade wenn es jetzt um Überbringen von schlimmen Botschaften ist, dann ist, glaube ich, eher die Sensibilität da, Herzlichkeit, Nähe zu vermitteln. Ich bin bei dir, ich hab's zwar nicht, aber wenn du möchtest, gehen wir gemeinsam diesen Weg. Das war immer so meine Intention. Wenn ich mit Menschen diese Diagnose teilen musste. Aber Raum für Humor war da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Und auch ganz gezielt in diesem ersten Schockmoment. Das heißt nicht, dass wenn ich Patienten über eine Zeit lang betreut habe und dann so ein bisschen der Sarkasmus, Ironie definiert wurde, was nicht die beste Form des Humors ist. Aber wenn man dann über manche Dinge wieder ein bisschen schmunzeln kann, ich sage jetzt nicht lachen, ja, dann weiß man, dass es da immer noch etwas gibt, was verbindet. Und das ist eben manchmal der Humor. Und ich habe die ärgsten Witze manchmal von sterbenskranken Menschen gehört. Und dann mir gedacht, okay, darf ich jetzt drüber schmunzeln? Und das war so ein bisschen auszutesten, wie reagiert der Arzt, mit so einer Pointe, die...
Aber das spricht ja schon dafür, dass diese Person, die das austestet, bei dir Humor hat.
Natürlich. Also ich glaube, es braucht nur eine gewisse Zeit, weil am Anfang ist der Schock da. Also der Schock da, wie ändert sich mein Leben, wie lange habe ich noch, was erzähle ich meiner Frau, meinen Kindern und so weiter. Das sind keine leichten Momente. Und ich habe mich auch damit sehr intensiv beschäftigt, dieses Bringing Bad News auch so zu machen, dass das klingt jetzt komisch, in dieser schlechten Situation ein gutes Gefühl hat.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Arztausbildung, die meines Erachtens vernachlässigt wird.
Absolut.
Zwei Dinge werden meines Erachtens bei der ärztlichen Ausbildung sträflich vernachlässigt. Das eine ist die ökonomische Ausbildung, weil es gibt keine Berufsgruppe, die so oft selbstständig wird wie Ärzte. Und sehr viele scheitern da daran. Und das zweite ist die Kommunikation. Wie überbringe ich Botschaften als solches? Kommunikation ist wahrscheinlich das Wichtigste in unserem Zusammenleben überhaupt. Aber wenn wir jetzt gesprochen haben von schlechten Nachrichten, vielleicht vom Sterben, was ist dein Sinn deines Lebens?
Der Sinn meines Lebens ist, möglichst viel Freude in die Welt zu bringen. Und aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es mir selber gut tut, also ein sehr egoistischer Zug, und weil ich weiß, wie gut es den anderen tut. Und Freude ist so, viele Menschen wünschen sich Freude, aber keiner tut richtig was dafür, oder die wenigsten. Und da versuche ich, ein bisschen Wegweiser zu sein, Leitplanke zu sein für gute Gefühle.
Das ist ein guter Punkt. Was können wir von dir lernen?
Also,
Ich habe Zeit.
Nein, ich möchte nur... Was kann man von mir lernen? Die Dinge nicht immer so schwer zu nehmen. Also mutig sein, Dinge auszuprobieren, raus aus der Komfortzone. Die schönsten Dinge des Lebens passieren außerhalb der Komfortzone. Gute Gespräche führen. Und wenn die Menschen sagen, ich habe keine Zeit, egal ob das jetzt im Krankenhaus ist oder in der Beziehung, ich habe keine Zeit. Gute Gespräche dauern genauso lang wie schlechte Gespräche. Also es liegt nicht an der Zeit, es liegt am Willen. Also da wieder aus sich herauszugehen und zu sagen, wie bringe ich einem anderen Menschen ein Stück Lebensfreude mit? Das kann die Verkäuferin sein, dass man dieser Verkäuferin am Samstagnachmittag sagt, hey, ich finde es toll, dass Sie jetzt am Abend noch fröhlich sind. Ja, dann schaut die einem an und sagt, danke, Ihnen auch ein schönes Wochenende. Dieses Bewusste, nicht zu warten, bis irgendwer mich glücklich macht, sondern derjenige zu sein, der andere glücklich macht. Und eine Sache, die habe ich mir zur Lebensphilosophie gemacht. Ich möchte gern irgendwelchen aus Räumen gehen. Das können riesengroße Konferenzräume, Säle, Hallen sein oder auch ein nettes Büro. Es ist ganz egal, dass ich ein Lächeln hinterlasse und ich weiß, ich war der Grund dafür. Also etwas zu hinterlassen, wo die Leute mit einem guten Gefühl entweder nach Hause gehen oder weiterarbeiten. Das glaube ich, da bin ich sehr hartnäckig im Tun.
Was sind deine letzten Gedanken vorm Einschlafen?
Es gibt zwei. Das war ganz schön anstrengend heute. Morgen wird es noch anstrengender. Nein, es gelingt mir nicht immer, muss ich fairerweise sagen. Aber ich versuche mir immer zu sagen, wofür bin ich heute dankbar? Was war toll? Es gibt manchmal Tage, das wirst du auch wissen, wo man sich denkt, wie lang denke ich jetzt?
Ist das genau. In Deutschland nennen sie es heute, glaube ich, ein gebrauchter Tag.
Genau, also das kennen wir. Aber sonst, und vor allem, weil diesen Tag kann ich nicht mehr ändern, sondern zu überlegen, worauf freue ich mich am nächsten. Und da gibt es immer was. Und das kann ein Gespräch so mit dir sein.
Das
oder,
ist aber nett von
dir. Ja, nein, aber das ist, ich freue mich auf solche Sachen. Oder ich sage mal, heute Abend gehe ich nochmal Volleyball spielen und ich freue mich aufs Volleyball spielen. Oder wir gehen gut essen. Oder ich sehe wieder die Stella, die jetzt unser Mikrofon bedient und unseren Ton aufnimmt. All das sind so Dinge, ich glaube, dass diese Einstellung haben immer wir. Es ist niemand anderer entscheidet das. Mag ich dich oder mag ich dich nicht? Gehe ich in Vorleistung der Freude oder sag so, und jetzt warte, bis man da, wie heißt der, Richard, ist mir wurscht, der Richard mich ein bisschen lustig.
Danke, ich glaube, wir werden jetzt Schluss machen.
Nein, aber das ist, jetzt bitte, los, geht schon, ich möchte ein bisschen, geht schon, zieh mal einen Witz, ich bin jetzt nicht gut drauf. Nein, einfach derjenige zu sein, wo die Leute dann einen vielleicht mal komisch anschauen. Ich habe mal in der U-Bahn Lächeln gezählt. Auf der einen Hinfahrt habe ich nicht gelächelt und auf der Rückfahrt habe ich versucht, möglichst viele Menschen mit den Lächeln anzustecken. Ja? 31 Stück. Ja? Und ich schwöre dir, von den 31 Stück war wahrscheinlich die Hälfte, die gesagt haben, das ist ein Irrer. Was hat der jetzt zu lächeln bei der Zeit? Ja? Und ein paar haben sich wahrscheinlich gedacht, das war jetzt nett. Und vielleicht geben die dieses Lächeln dann gleich ihrer Kollegin, ihren Kollegen weiter. Und das macht Spaß.
Also zwei Dinge fallen mir spontan dazu ein. Ich habe diesen Versuch mit dem Bleistift im Gesicht. Ich habe ihn einmal auch in der Straßenbahn gemacht und bin in der Straßenbahn gefahren, ein paar Stationen mit dem Ding. Es war sagenhaft. Ja. Das andere ist mein Thema zum Teil, wenn ich mit einem alten Auto, mit einem Oldtimer, ganz alten Auto irgendwo durch die Stadt fahre. Ich bringe mindestens 10 Leute zum Lächeln. Meistens Frauen sogar. Mhm. Das Auto stinkt und ist laut, alles falsch. Aber sie haben eine Freude dabei.
Ja, weil es was Besonderes ist.
Apropos Freude vielleicht jetzt gegen Ende unseres sehr netten Gespräches. Was macht dir am meisten Freude?
Mit netten Menschen, und zwar Energiegebern und nicht Energieräubern und Energievampiren, über die Zukunft zu plaudern. Weil ich bin überzeugt, ich glaube, der Woody Allen hat das gesagt, das ist die Zeit, in der ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Also Pläne zu machen, im Augenblick und im Jetzt auf der anderen Seite aber auch zu sein, das macht mir Freude. Bewusst den Augenblick wahrzunehmen und nicht auf das große Glück zu warten, sondern selber ein bisschen dafür zu sorgen, dass auch ein kleines Glück ein großes Glück sein kann. Das versuche ich immer wieder.
Bist du gläubig?
Ja.
Was wünschst du dir noch vom lieben Gott?
Dass er mir noch viel Kraft gibt, das zu machen, was ich gerne mache, andere Menschen mit Freude anzustecken, mit Freude und Humor zu begeistern. Dass er mir Signale schickt, wenn ich Dinge lassen soll. Und dass er wahrscheinlich auch mir ein bisschen die Kraft gibt, wenn es einmal zu Ende geht, dass ich das auch so annehmen kann, wie ich es mir wünsche. Mit einer gewissen Demut und mit einer gewissen Akzeptanz, weil einmal ist es vorbei, aber ich glaube, wenn wir das Leben einmal richtig machen, dann reicht ein Leben dafür ganz gut aus.
Was wir sicher richtig gemacht haben, ist dieses wunderbare Gespräch mit dir. Danke vielmals, sehr inspirierend. Ich habe viel mitgenommen davon. Wo erreicht man dich, wenn man dich sucht?
Also ich bin auf einer Partnerschaftsbörse. Wer will mich?
Nein. Auf Tinder?
Nein. Also jetzt bin ich so blöd. Ich nehme das zurück. Natürlich bin ich nicht auf einer Partnerschaftsbörse.
Eine Frau könnte zuhören.
Ja, genau. Nein, man erreicht mich unter www.roman-scheliger.com. Dort findet man alles auf Facebook und auf Instagram und auf LinkedIn und auf Mikado. Kennst du nicht Mikado?
Ich kenne nur das Spiel mit den Stäbchen.
Ja, genau. Ja. Also, ich weiß nicht, ihr habt das gerade erfunden, aber vielleicht suchen sie mich auf Mikado auch. Vielleicht bin ich bald auf Mikado. Es gibt da so viele Plattformen mittlerweile. Also, ja, da findet man mich. Und ich antworte jeden. Ja.
Lieber Roman, du hast auch mir geantwortet.
Ja.
Herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es war nicht das letzte.
Ich hoffe auch.
Und wenn Sie mich suchen, dann finden Sie mich unter richardkahn.com. Nachdem Sie zuerst bei Dr. Scheliger nachgeschaut haben.
Und bei Mikado.
Und bei Mikado hoffentlich in Zukunft auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Robert, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.